Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Der Predigtext für heute Morgen ist Offenbarung Kapitel 10. Dann sah ich einen anderen mächtigen Engel vom Himmel auf die Erde herabsteigen. Er war von einer Wolke umgeben und der Regenbogen stand über seinem Kopf. Sein Gesicht war wie die Sonne und seine Beine glichen Säulen aus Feuer. Er hielt eine kleine Buchrolle geöffnet in der Hand. Seinen rechten Fuß setzte er auf das Meer und seinen linken Fuß auf das Land. Er rief mit einer Stimme, die sich wie Löwengebrüll anhörte, und auf seinen Ruf antworteten die sieben Donner mit Gebrüll. Ich wollte aufschreiben, was sie sagten, aber ich hörte eine Stimme vom Himmel. Was die sieben Donner gesagt haben, sollst du geheim halten. Schreib es nicht auf. Dann hob der Engel, den ich auf dem Meer und dem Land stehen sah, seine rechte Hand zum Himmel. Er schwor bei dem, der in alle Ewigkeit lebt, der den Himmel, die Erde, das Meer und alle ihre Bewohner geschaffen hat, und sagte, die Frist ist abgelaufen. Wenn der Tag gekommen ist, dass der siebte Engel seine Posaune bläst, wird Gott seinen geheimen Plan ausführen, so wie er es seinen Dienern, den Propheten, angekündigt hat. Dann sprach die Stimme aus dem Himmel, die ich zuvor gehört hatte, noch einmal zu mir. Geh und nimm die offene Buchrolle aus der Hand des Engels, der auf dem Meer und dem Land steht. Ich ging zu dem Engel und bat ihn, mir die Buchrolle zu geben. Er sagte zu mir, nimm sie und iss sie auf. Sie wird dir bitter im Magen liegen, aber in deinem Mund wird sie süß sein wie Honig. Ich nahm die kleine Buchrolle aus seiner Hand und aß sie auf. Sie schmeckte wie Honig. Aber als ich sie hinuntergeschluckt hatte, lag sie mir bitter im Magen. Dann sagte mir jemand, du musst noch ein weiteres Mal als Prophet verkünden, was Gott mit den Völkern, Nationen, Stämmen und Königen vorhat. Wie eignet man sich Gottes Wort an? Das könnte als Frage über der Predigt stehen. Gottes Wort ist ja nicht irgendein Wort. Es ist Gottes Wort. Die Heilige Schrift redet von Dingen, die wir uns nicht ausdenken können, die uns daher auch immer ein Stück weit fremd sind. Sie sind uns fremd, wenn wir sie zum ersten Mal hören. Viele Dinge sind uns fremd aus der Heiligen Schrift, wenn wir sie zum ersten Mal verstehen. Und so Sowohl in der Schriftlesung bei Hesekiel als auch hier im Predigtext in Offenbarung 10 ist es das Bild vom Essen, vom Kauen, welches uns deutlich machen soll, was Bibellesen eigentlich ist. Beziehungsweise, was das für ein Prozess ist, in dem wir Gottes Wort, welches von außen auf uns kommt, verinnerlichen. Es ist das Bild vom Kauen und Verdauen. Ja, Offenbarung 10, da sind wir fast mittendrin in der Offenbarung von Johannes. Der Abschnitt, in dem wir uns bewegen, ist immer noch der Abschnitt der sogenannten Posaunengerichte. 7 Posaunen. Und das, was wir heute haben, Offenbarung 10 und dann auch noch ein Teil von Kapitel 11, ist ein sogenanntes Zwischenspiel zwischen der 6. und der 7. Posaune. Und dieses Zwischenspiel leitet uns dann zum Höhepunkt der Offenbarung in Kapitel 12 und in Kapitel 13 hin. Den Kampf zwischen Gut und Böse. Wie er in dieser Welt stattfindet. Kurz etwas zur Gliederung dieses Textes, Offenbarung 10. Ohne Frage ist es diese kleine Buchrolle, um die es sich dreht. In Vers 2 ist dann von dieser Buchrolle die Rede. Aber dann taucht sie erst wieder in Vers 8 auf. Man fragt sich, welchen Sinn hat es, welchen Grund hat es, dass die Buchrolle gleich sehr früh eingeführt wird. Und dann ist zwischenzeitlich scheinbar von Dingen die Rede, die mit diesem Buch gar nicht in Zusammenhang stehen. Beispielsweise ist da die Rede von den 7 Donnern. Man fragt sich als Leser, was sollen die denn jetzt schon wieder? Wir sind doch bei den 7 Posaunen. Da wird noch gesagt, ja, die 7 Donner, Johannes hört es. Aber er soll ihren Inhalt nicht aufschreiben. Man fragt sich, ja, warum überhaupt erwähnt er? Dient das nicht nur zur Desorientierung des Lesers? Hat die Offenbarung nicht schon genug Bilder, an denen er sich abarbeiten kann, um sie zu verstehen? Aber es hat durchaus alles seinen Sinn, in diesen Versen. Beginnen wir mit der Erscheinung des Engels im ersten 3 Versen. Die Erscheinung des Engels ist sehr beeindruckend. In der Offenbarung wird kein anderer Engel so majestätisch und erhaben geschildert. Würde in Vers 1 stehen, dass Johannes sagt, ich sah jemanden. Man würde unweigerlich denken, es wäre Christus, der hier geschildert wird. Ja, die Gewalt, die mächtige Gestalt ist von einer Wolke umgeben. Meistens, wo eine Wolke da ist, ist von Gottes Gegenwart die Rede. Über dem Kopf dieser mächtigen Gestalt steht ein Regenbogen. Bei Hesekiel umgibt der Regenbogen Gottes Herrlichkeit. Das Gesicht dieser mächtigen Gestalt leuchtet wie die Sonne. Offenbarung 1 ist es Christus, der wie die Sonne leuchtet. Die Beine gleichen Säulen aus Feuer. Ja, einen Fuß setzt die Gestalt auf das Meer, den anderen Fuß setzt die Gestalt auf das Festland. Und den Eindruck, den wir vermittelt bekommen, das ist ein Koloss, ein Gigant. Er beansprucht die Herrschaft über die gesamte Erde. Daher ist es denkbar, dass es Christus ist, der hier geschildert wird. In ähnlicher Weise wie man vielleicht annehmen kann, dass der Engel des Herrn, von dem im Alten Testament häufiger die Rede ist, möglicherweise auch eine Erscheinung von Christus ist, vor seiner Menschwerdung. Nun, Christus wird aber an keiner anderen Stelle in der Offenbarung als Engel bezeichnet. Daher ist dies wohl ein Engel, der aber deshalb hervorgehoben und herausgestellt wird vor allen anderen Engeln, weil er Christus repräsentiert. Er erscheint in einer Weise, die normalerweise Christus zukommt. Also, dass er zum Beispiel demonstrativ seinen Fuß auf die Erde und das Meer setzt, signalisiert eben Herrschaftsanspruch. Ich bin der Herr über diese Erde. Das tut er repräsentativ für Christus, wenn wir davon ausgehen wollen, dass dieser Engel jemand anders ist. Der Engel hält in seiner Hand eine kleine, geöffnete Buchrolle. Und jedes Detail ist hier von Bedeutung, dass diese Buchrolle klein ist und offen. Wir würden sagen, er hält ein Büchlein in der Hand. Also dieser riesige Koloss von Engel hält ein kleines Büchlein in der Hand. Gemeint ist nicht, dass die Buchrolle in seiner Hand ziemlich klein aussieht. Wir haben hier ein Beispiel dafür, dass es nicht darum geht, den Vorgang, den Johannes in der Vision schaut, in ein logisches Bild zu pressen. Die Buchrolle ist klein. Im Vergleich womit ist sie klein? Im Vergleich mit der Buchrolle aus Kapitel 5 ist sie klein. Dort hat Christus ein Buch aus der Hand Gottes empfangen, das mit 7 Siegeln versiegelt war. Dieses Buch enthielt Gottes Plan zur Vollendung seiner Herrschaft. Die Würde, dieses Buch zu öffnen, in Offenbarung 5, sprach Gott allein Christus zu, weil Christus sich dieses Recht durch seinen Tod und durch seine Auferstehung erworben hat. Jetzt hält der Engel in Kapitel 10 eine kleine Buchrolle in der Hand. Sie ist klein im Vergleich zu der Buchrolle, die Christus erhalten hat. Aber wenn sie schon so in eine Reihe mit dieser großen Buchrolle gestellt wird und Büchlein heißt, so ist ihr Inhalt doch ein ähnlicher. Auch in diesem Büchlein geht es um die Vollendung von Gottes Herrschaft. Und darum, dass die Gemeinde daran beteiligt ist. Das wird dann in den Versen 8 bis 11 beschrieben. Das heißt, Johannes und mit ihm die ganze Gemeinde der Christen empfängt aus der Hand von Christus bzw. dem Engel dieses Büchlein. Dieses Büchlein ist schon geöffnet, weil Christus das große Buch mit den Siegeln auch schon geöffnet hat. Johannes und mit ihm alle Glaubensgeschwister werden hineingenommen in die Art und Weise, wie Christus in der jetzigen Zeit Gottes Herrschaft vollendet, bis er wiederkommt. So viel zunächst zur Einführung dieses kleinen Büchleins. Der tiefere Sinn wird dann in den Versen 8 bis 11 deutlich. Jetzt kommt zunächst etwas, was nicht in den Zusammenhang zu passen scheint. In den Versen 3 und 4 wird weiter geschildert, was Johannes sah. Der Engel rief mit einer Stimme, die sich wie Löwengebrüll anhörte, und auf seinen Ruf antworteten die 7 Donner mit Gebrüll. Ich wollte aufschreiben, was sie sagten, aber ich hörte eine Stimme vom Himmel: Was die 7 Donner gesagt haben, sollst du geheim halten. Schreib es nicht auf. Diese 7 Donner sind Stimmen. Das heißt, es sind Stimmen, die laut reden. Sie kommen vom Thron Gottes her. Und Donner steht in der Heiligen Schrift meistens symbolisch für eine Gerichtsankündigung Gottes. Demnach sind diese 7 Donner eine weitere Reihe von Gerichten parallel zu den Siegelgerichten, sind auch sieben, zu den Posaunengerichten und den Schalengerichten. Es gibt also weitere Einzelheiten in Gottes Plan zur Vollendung seiner Herrschaft durch das Gericht hindurch. Es gibt diesen Plan Gottes, aber wir brauchen nichts darüber zu wissen, als nur, dass es eben Dinge gibt, die Gott nicht offenbart hat. Das heißt, es ist wahrscheinlich ein Hinweis darauf, so, ihr lieben Christen, ihr habt jetzt etwas wie die Offenbarung. In der Offenbarung wird euch vieles aufgeschlüsselt, um diese Zeit, in der ihr lebt, geistlich zu beurteilen. Ihr erfahrt einiges über den Plan Gottes, ihr erfahrt aber nicht alles. Das heißt, über Gottes geoffenbartes Wort hinaus sollen wir nicht über göttliche Pläne spekulieren. Wörtlich heißt es in Vers 4, versiegle, was die sieben Donner gesagt haben. Und das bringt diese sieben Donner in einen Gegensatz zu der Buchrolle, zu dem Büchlein in der Hand. Das ist geöffnet. Das ist entsiegelt. An dieses Büchlein sollen wir uns halten. Der Inhalt dieses Büchleins ist uns zu wissen bestimmt und soll in unserem Leben angewandt werden. Speziell geben dann die Verse 5 bis 7 eine Vorschau auf den Inhalt des Gerichtes, welches die siebte Posaune enthält. Dann hob der Engel, den ich auf dem Meer und im Land stehen sah, seine rechte Hand zum Himmel. Er schwor bei dem, der in alle Ewigkeit lebt, der den Himmel, die Erde, das Meer und alle ihre Bewohner geschaffen hat, und sagte, die Frist ist abgelaufen. Wenn der Tag gekommen ist, dass der siebte Engel seine Posaune bläst, wird Gott seinen geheimen Plan ausführen, so wie er es seinen Dienern, den Propheten, angekündigt hat. Also auch der Inhalt der siebten Posaune ist nicht versiegelt wie die sieben Donner. Wenn die siebte Posaune geblasen wird, wird Gott seinen geheimen Plan zur Ausführung bringen. Das Gericht der siebten Posaune enthält das letzte Gericht und die Vollendung der Herrschaft Gottes. Wir haben schon gesehen im Vorfeld, dass auch das sechste und das siebte Siegel bereits den jüngsten Tag zum Thema gemacht haben. Die siebte Posaune greift dies wieder auf. Wörtlich ist in Vers 7 von dem Geheimnis Gottes die Rede, welches sich erfüllen wird, wenn die siebte Posaune geblasen wird, welches zur Vollendung kommen wird. Also, es gibt ein Geheimnis, was das letzte Gericht betrifft und was die Zeit betrifft, die dem Gericht vorausgeht. Es gibt ein Geheimnis. Mit dem Geheimnis ist im Neuen Testament immer etwas gemeint, etwas, was im Alten Testament wohl vorausgesagt ist. Wenn dann aber Gottes Wort, Gottes Volk erlebt, wie es sich erfüllt, kommt es doch unerwartet. Das letzte Gericht ist im Alten Testament vor allem eine Rechtfertigung von Gottes Volk vor der Welt durch Gott. Gottes Volk bekommt Anteil an Gottes Sieg, wenn er über die Völker Gericht hält. Das ist das große Thema im Alten Testament. Was ist es nun mit dem Geheimnis im Blick auf das letzte Gericht, auf den Sieg Gottes? Es betrifft den Weg hin, wie dieser Sieg vollendet wird. Es betrifft den Weg, wie die Gemeinde geführt wird zum Sieg. Der Weg führt über Leiden. Das ist das Geheimnis. Christus hat durch Leiden Gottes Sieg errungen. Als leidender Gottesknecht hat er das Anrecht erworben, das Buch mit den sieben Siegeln zu öffnen. Offenbarung 5. Jetzt kriegen wir als Gemeinde ein Büchlein gereicht. bekommen Anteil mit diesen Büchlein an der Herrschaftsform von Christus. Was ist das für eine Herrschaftsform? Durch Leiden zum Sieg. Gottes Gericht am Ende der Zeit ist auch eine Antwort auf die Leiden seines Volkes. Das heißt, auch wir, die Gemeinde, werden am Ende für alles, was wir um des Glaubens willen erdulden mussten, am Ende gerechtfertigt von Gott. Insofern ist das Gericht am Ende auch eine Antwort auf alle Leiden, die wir hier auf uns nehmen, erdulden, wenn wir uns zu Christus bekennen. Und diesen Prozess schildern die Verse 8 bis 11 in einem symbolischen Akt. Dann sprach die Stimme aus dem Himmel, die ich zuvor gehört hatte, noch einmal zu mir: Geh und nimm die offene Buchrolle aus der Hand des Engels, der auf dem Meer und dem Land steht. Ich ging zu dem Engel und bat ihn, mir die Buchrolle zu geben. Er sagte zu mir: Nimm sie und iss sie auf. Sie wird dir bitter im Magen liegen, aber in deinem Mund wird sie süß sein wie Honig. Ich nahm die kleine Buchrolle aus seiner Hand und aß sie auf. Sie schmeckte wie Honig, aber als ich sie hinuntergeschluckt hatte, lag sie mir bitter im Magen. Dann sagte mir jemand: Du musst noch ein weiteres Mal als Prophet verkünden, was Gott mit den Völkern, Nationen, Stämmen und Königen vorhat. Johannes wird aufgefordert, das Buch in Empfang zu nehmen und zu essen. Und er steht stellvertretend für alle Christen. Er wird aufgefordert, diesen Weg zu bejahen, den Gott der Gemeinde vorgeschrieben hat, durch Leiden zum Sieg. Teilzunehmen an den Leiden, die Christus, der Herr, auf sich genommen hat. Die Buchrolle schmeckt süß. Das heißt, sie enthält Gottes Wort, das darin steht. Und dieses Wort ist süß. Es erquickt die Seele. Es erfreut das Herz. Johannes und mit ihm alle Christen werden durch das Wort gestärkt, weiterhin prophetisch zu reden und damit nicht aufzuhören. Als Johannes dann dieses Büchlein im Magen hat, da liegt es ihm bitter im Magen. Denn die Botschaft, die er als Prophet auszurichten hat, und wie es ihm in der Offenbarung gegeben wird, ist vor allem Gericht. Vers 11 lässt sich in dem Sinne übersetzen: Du musst noch einmal gegen Völker, Nationen, Stämme und Könige prophezeien. Gegen sie. Bitter ist auch, dass die Botschaft, die zur Umkehr ruft, bei vielen Menschen auf taube Ohren trifft und sie sich nicht warnen lassen. Das ist das Leid, welches die Propheten im Alten Testament Gott wieder und wieder klagen. Herr, warum schickst du mich zu diesem Volk? Wir haben auch bei Hesekiel gehört. Gott sagt ihm: Wenn ich dich zu den anderen Völkern schicken würde, sie würden auf dich hören. Aber ich schicke dich zu diesem Volk, meinem Volk, das hart und verstockt ist in seinem Herzen, dass es nicht auf dich hören wird. Und das ist bitter. Eindeutig ist das bitter. Gottes Gericht ist auf der einen Seite Grund Gott zu loben, das geschieht in den Psalmen und in der Offenbarung. Denn Gottes Gericht offenbart seine Gerechtigkeit und Heiligkeit. Bitter ist die Botschaft von Gottes Gericht aber auch. Denn es geht nicht darum, dass man sich an und für sich an der Bestrafung von Menschen freut. Der Grund, warum Gott gegen sie auftritt, ist die Sünde. Ist sein Götzendienst, ist seine Selbstbestimmung, ist die Tatsache, dass er Gottes Volk verführt und verfolgt. Über die Sünde in der Welt muss man trauern und klagen. Die Gegenwart der Sünde in der Welt ist bitter. Die Strafe, die sie ereilt, ist, wenn man sie an und für sich betrachtet, bitter. Aber sie ist notwendig, wenn es wahr sein soll, dass Gott gerecht ist. Es führt kein Weg dran vorbei. Die Sünde ist nun mal in der Welt. Darüber kann man sich nicht freuen. Gott geht mit der Sünde in der Welt mit Gnade und Gericht um, so dass seine Gerechtigkeit offenbar wird. Und Gottes Gerechtigkeit ist rein und lauter. Für diese Gerechtigkeit wird er gelobt und gepriesen. In dieser Zeit, in der wir leben, in der unsere Vorväter gelebt haben, auch schon, seit Jahrhunderten, bis Jesus wiederkommt, führt Gott seinen Plan zur Vollendung seiner Herrschaft aus. Die Gemeinde, sein Volk, trägt das Zeugnis seines Wortes in sich. Sie hat sie gegessen und trägt sie in die Welt. Das heißt, die Heilige Schrift ist Nahrung für die Seele. Wir kennen das, der Mensch braucht Nahrung für seinen Leib, damit er leben kann. Gottes Wort ist die Nahrung für das geistliche Leben. Gottes Wort weckt Menschen, die träge sind in ihrer Sünde, zum geistlichen Leben, zum Vertrauen auf Gott. Immer wenn wir uns der Heiligen Schrift nähern, sie lesen, sind wir abhängig von Gottes Wort. Wir haben es nicht in der Hand, was es mit uns macht. Der Inhalt der Heiligen Schrift führt uns in Höhen und in Tiefen, die wir vorher nicht geahnt haben, die wir uns selber nicht ausgewählt haben. Gottes Wort ist eben nicht etwas, was wir uns sowieso auch schon immer sagen würden. Es ist kein Selbstgespräch, in das wir einsteigen. Es ist eine Größe, eine Macht außerhalb von uns. Von außen dringt sie in unser Herz. Sie redet von Dingen, die uns fremd sind von Natur aus. Sie macht uns mit ihnen vertraut. Sie macht uns mit Gott vertraut. Sie eröffnet uns den Glauben an Jesus Christus als unseren Herrn. Damit schenkt sie uns Freuden, die so groß sind, größer als alles, was wir vorher gekannt haben. Gleichzeitig lässt uns dieses Wort leiden, weil es von der Verlorenheit des Sünders und dem Gericht Gottes über ihn spricht. Beide Aspekte kommen in der Offenbarung von Johannes zur Geltung. Und der zweite Aspekt, der das Gericht betrifft, tatsächlich besonders stark. Dieses Buch ist angefüllt mit Freude und Lobgesang. Gleichzeitig leidet man als Leser, wenn man die Beschreibungen des Gerichts liest und die eigene Verantwortung spürt, dies als prophetisches Wort weiterzugeben. Diese Passagen in der Heiligen Schrift werden nicht anders als durch Anfechtung angeeignet. Das heißt, selbst mit dem Wissen, dass sie bitter sind, sollen wir sie essen. Gott kann mit dem, wie er richtet, ungerecht erscheinen. Das offenbart mir als Leser dann, dass ich die Haltung Gottes gegenüber der Sünde noch nicht verinnerlicht habe. Gottes Wort wird nicht anders verinnerlicht, als dass es immer wieder als Speise gekaut und geschluckt wird. Indem Gottes Wort betend und unter Anfechtung wieder gekaut und verdaut wird, entfaltet es seine Wirkung.